Hallo, herzlich willkommen zu Episode 102 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir sind noch ein bisschen verkatert nach unserer Jubiläums-Doppel-Episode mit den Nummern 100 und 101 und von dem Riesensprung von Südkorea über Russland und mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Estland, den wir da in kürzester Zeit gemacht haben. Aber Estland ist natürlich noch nicht ganz das Ende unserer Tour. Es musste also weitergehen. Daher sind wir auch, nachdem wir diese Doppelepisode damals aufgenommen hatten, wieder aufs Fahrrad gestiegen und das Baltikum von Nord nach Süd in Richtung Polen abgefahren. Mittlerweile bis nach Klaipeda in Litauen. Und hier nehmen wir heute auch auf am 26. Mai 2026.
Ja, tatsächlich waren wir schon mal im Baltikum, auch mit dem Fahrrad sogar. Das war 2019, damals unsere erste richtige, längere gemeinsame Fahrradtour. Circa 3 Wochen, also quasi um mich zu konvertieren zum Radreisen.
Hat funktioniert, hm?
Scheint so. Damals sind wir von Tallinn, also der estnischen Hauptstadt, über Riga, der lettischen Hauptstadt, und dann im Hinterland bis runter ans Kurische Haff in Litauen gefahren und von dort wieder an der Ostseeküste lang zurück nach Norden, nach Liepāja. Von da aus gab es eben eine Fähre zurück nach Deutschland, Travemünde war das, glaube ich. War jetzt alles in allem nicht die spektakulärste oder schönste unserer Touren. Deswegen waren wir jetzt im Vorfeld auch nicht übermäßig excited, dass unsere Route jetzt nochmal durch das Baltikum führen würde. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, dass wir die Zeit eigentlich durchaus ganz gut genossen haben.
Wir hatten ja die letzte Episode damit beendet, dass wir nun eben aus Russland ausgereist und in der estnischen Grenzstadt Narva wieder in die EU eingereist waren. Estland ist ja der nördlichste der drei baltischen Staaten, also ist ja von Nord nach Süd Estland, Lettland und dann Litauen. Und die Stadt Narva, die liegt ganz im nordöstlichen Eck von Estland. Die estnische Hauptstadt Tallinn, die liegt auch ganz im Norden von Estland, aber deutlich weiter westlich. Und weil wir damals ja schon in Tallinn waren und es jetzt auch ein ziemlich großer Umweg gewesen wäre, haben wir Tallinn mal links liegen gelassen, beziehungsweise entlang unserer Route, also von unserer Route aus gesehen eher rechts liegen gelassen und sind direkt in Richtung Süden gefahren. Obwohl Tallinn eigentlich wirklich eine wunderschöne mittelalterliche Altstadt hat, also Tallinn an sich ist allemal sehenswert, um das hier nochmal zu betonen, aber wir waren halt schon mal da und es lag etwas ab vom Schuss, wenn man sich anschaut, wo wir eigentlich hin wollten. Und 6 Tage lang waren wir dann in Estland von Varna bis zur Grenze zu Lettland im Süden von Estland unterwegs.
Ja, das ganze Baltikum und so auch Estland ist eigentlich relativ flach, aber ab und zu gibt es auch mal ein paar Hügel. Estland ist auch relativ dünn besiedelt und der größte Teil Estlands ist bewaldet. Vor allem mit Birken und Nadelbäumen, das kennen wir so ja schon aus Russland vorher. Und vor allem der Nadelwald sieht dann häufig auch verdächtig nach Monokultur aus, also schon vermutlich viel Nutzwald. So ein bisschen ähnlich wie die Kiefern, die sie da auch in Neuseeland als Nutzwald gepflanzt haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie die Bäume alle in Reihe und Glied pflanzen anscheinend, sondern schon so ein bisschen durcheinander. Und vor allem der Boden ist meistens auch schon schön grün vermoost. Also ob es jetzt Nutzwald ist oder nicht, an sich sind es schon sehr schöne Wälder, durch die man hier so durchradelt. Und zwischendurch wird der Wald dann immer mal wieder von überwucherten Lichtungwiesen oder Feldern durchbrochen. Aber der nächste größere zusammenhängende Wald ist in Estland auf jeden Fall nie weit weg.
Die meiste Strecke sind wir da auf Landstraßen mit mäßigem Verkehr gefahren, wobei wir bei der Planung darauf geachtet haben, dass wir wirklich keine unasphaltierten Landstraßen erwischen. Die kann es in Estland nämlich durchaus auch noch geben und da hatten wir einfach bei unserer Baltikum-Tour 2019 die Erfahrung gemacht, dass man solche Landstraßen echt nicht fahren möchte in aller Regel, wenn die nur geschottert sind, weil da halt im Vergleich zu einem Waldweg, der ja auch geschottert ist, halt doch deutlich öfter Autos noch durchfahren, die einen dann einstauben und außerdem dort dann halt auch das Washboard am schlimmsten ist. Also diese Bodenwellen quer zur Fahrtrichtung, die sich bilden, wenn immer wieder schwere Autos schnell über Schotterstraßen brettern. Also sobald eine Straße die Hauptanbindung an irgendeine Siedlung oder so ist und trotzdem nicht asphaltiert ist, haben wir wirklich versucht, sie zu vermeiden. Also dann lieber asphaltierte Hauptstraßen mit mehr Verkehr, so schlimm fahren die Esten nicht, dass das dann, also das dann im Zweifel das kleinere Übel im Vergleich zu Staub und Washboard. Wobei wir ja die meiste Zeit, also ich meine, wir sind ja nicht, letztlich mussten wir ja nicht viel Hauptstraße fahren, sondern wir sind ja die meiste Zeit schon auf kleinen, relativ verkehrsarmen, asphaltierten Landstraßen gefahren. Also die findet man schon auch, wenn man das sinnvoll plant. Und da ist das Fahrradfahren dann wirklich durchaus ganz angenehm. Man findet dann auch immer mal wieder Radwege, die dann fast immer direkt neben der Straße verlaufen, also so nach deutscher Bauart, würde ich sagen. Also asphaltiert und von einem kleinen Grünstreifen von der Straße getrennt. Es sind dann natürlich keine wunderschönen, super spektakulären Radwege wie in Neuseeland und auch keine hübschen Flussradwege, die dann fernab von jeglichem Straßenverkehr durch ein Meer aus Kirschblüten fahren, wie teilweise in Südkorea. Aber sie ersparen einem halt ganz, ganz pragmatisch, dass man auf der Straße fahren muss.
Aber wir waren jetzt nicht nur auf Asphalt unterwegs, sondern sind auch mehrmals auf kleinen, teilweise sogar ein bisschen abenteuerlichen Waldwegen durch die Wälder gefahren. Also abenteuerlich, weil die gerne mal relativ sandig waren und man da auch ein bisschen gerutscht ist durchaus. Die Waldböden scheinen hier generell ziemlich sandig zu sein. Manchmal war der Weg auch kaum vom sonstigen Waldboden zu unterscheiden oder es lagen Bäume quer drüber oder solche Sachen. Also jedenfalls sind wir solche Wege vor allem dann am späteren Nachmittag gefahren, um zu unseren Zeltplätzen zu kommen. Und die waren definitiv unser Highlight in Estland. So ein bisschen ähnlich wie in Neuseeland, das DOC, gibt es auch hier in Estland eine Naturschutzbehörde, die nennt sich hier RMK, Riigimetsä Majandamise Keskus. Oder so ähnlich, also das staatliche Forstverwaltungszentrum. Und die haben hier unter anderem auch im ganzen Land viele wunderschöne kostenlose Zeltplätze eingerichtet. Also im Prinzip Picknickplätze, wo man auch zelten darf und kann. Und die waren wirklich alle wunderschön, also immer mitten im Wald gelegen, also diesmal auf jeden Fall fernab von richtigen Straßen oder Siedlungen oder Zeug. Und meistens auch noch direkt an einem der vielen kleinen Seen, die es so in den Wäldern von Estland gibt. Also das war auf jeden Fall sehr schön und idyllisch hier.
Ja, das war so schön und idyllisch. Ich würde sagen, man könnte das Wort idyllisch fast anhand dieser Zeltplätze definieren. Immer auch mit überdachten Picknickbänkchen daneben. Irgendwo stand dann auch so ein Plumpsklo oder eine Komposttoilette rum. Also das war jetzt vielleicht nicht das Idyllische daran, aber das war natürlich trotzdem ganz, ganz praktisch. Hat auch so ein bisschen an Neuseeland dann erinnert. Und obwohl es keine Mülleimer gibt bei den meisten Plätzen, waren die trotzdem immer echt ganz akzeptabel sauber, würde ich sagen. Also da scheinen die Leute hier in Estland doch ein Bewusstsein dafür zu haben. Und es gab dann solche Plätze auch immer passend im Abstand von so 55 bis 75 Kilometer entlang unserer Route, sodass wir 4 von den 5 Zeltnächten, die wir in Estland hatten, auf so einem wunderbaren RMK-Platz verbringen konnten. Das Einzige, was ein bisschen schade war, war, dass es zu kalt war, um in diesen idyllischen, vom Wald, von allen Seiten von Wald umgebenen kleinen Seen dann auch noch baden zu gehen. Da müssten wir vielleicht echt nochmal im Sommer vorbeikommen.
Ja, dann tagsüber hatten wir schon halt nur so 10, maximal 15 Grad und nachts ging es eher so in Richtung 3 bis 5 Grad. Also Badewetter ist anders. Auch wenn es immerhin nie wirklich geregnet hat und auch oft schön sonnig war. Also immerhin sind die Nächte hier kurz. Also wir sind quasi schlafen gegangen, bevor es dunkel war und aufgewacht, als es schon wieder hell war. Aber trotzdem waren wir dann auch sehr froh, als es an dem einen RMK-Platz dann auch sogar so ein Shelter gab, also so eine kleine Holzhütte quasi von 3 Seiten geschlossen und gerade so groß, dass wir dann unser Zelt da reinstellen konnten. Denn man glaubt gar nicht, was so eine an einer Seite offene Holzhütte für einen Unterschied macht für die Temperatur, die am Ende im Zelt vorherrscht. Also da hatten wir dann eine richtig schön warme Nacht in diesem Shelter. Wir sind also relativ weit im Osten von Estland in Richtung Süden gefahren und da trifft man dann irgendwann auf den Peipussee, Peipsijärv auf Estisch. Estisch ist allgemein eine sehr lustige Sprache, finde ich. Jedenfalls der Peipussee ist ca. 70 auf 35 Kilometer groß, von der Fläche daher so 7-mal so groß wie der Bodensee. Das ist auf jeden Fall groß genug, dass man das andere Ufer nicht wirklich erkennen kann. In dem Fall wäre das andere Ufer tatsächlich auch wieder Russland, denn die russisch-estnische Grenze, die verläuft mitten durch den See durch. Außerdem ist der Peipussee auch groß genug, dass er, zumindest dort, wo wir am See lang gefahren sind, einen richtigen langen Sandstrand gebildet hat. Und während ich weiter der Radroute gefolgt bin, die ein paar hundert Meter vom Strand entfernt auf einer asphaltierten Straße da lang gefahren ist, wollte Tizian sich die Chance nicht entgehen lassen, nachdem er ja in Südostasien und vor allem in Australien es immer so cool fand, auf den Stränden dort Fahrrad zu fahren, das dann hier am See auch auszuprobieren.
Das hat sich dann schon so als mittelgroßes Abenteuer herausgestellt. Denn erstmal ist halt das Problem, dass so ein See halt keine richtigen Tiden hat. Also keine Ebbe und keine Flut. Und dadurch gibt es nicht, so wie am Meer, bei Ebbe einen breiten Bereich des Strandes, der feucht ist, aber auf dem kein Wasser steht. Denn natürlich wäre nur dieser Teil des Strandes fest genug, dass man da auch gescheit mit dem Fahrrad drauf fahren kann. Aber immerhin gab es so ein kleines bisschen Wellengang auf dem See, sodass schon immer wieder Teile vom Strand angefeuchtet wurden, die aber eigentlich knapp oberhalb der Wasserlinie lagen. Aber dieser fahrbare Bereich mit dem eben leicht angefeuchteten Sand, der war eben deutlich schmaler als sonst bei den Stränden am Meer, auf denen wir so mit dem Fahrrad gefahren sind. Und wurde außerdem halt auch immer wieder von den Wellen überspült. Und daher ging es nicht anders, als immer wieder auch mal tatsächlich im Wasser zu fahren. Also zumindest halt im sehr, sehr seichten Wasser. Weil irgendwie 2 Zentimeter Wasserhöhe dann oder so, da ist man dann immer wieder auch mal durchgefahren, wenn so eine Welle kam. Aber da ist dann ja auf der anderen Seite auch wieder der Vorteil, dass es kein Salzwasser ist und deswegen ja hoffentlich nicht ganz so schlimm fürs Fahrrad, wenn man dann da auch mal durchs Wasser durchfährt. Wir hatten ja auch schon viele Flussquerungen auf unserer Tour, da standen unsere Räder auf jeden Fall deutlich tiefer im Wasser, als ich jetzt da durch den See fahren musste. Und jedenfalls war das halt einfach schon wahnsinnig spannend, da immer dann die Ideallinie zu finden. Also rechts von mir war der Sand halt zu trocken. Da wäre man stecken geblieben. Das war halt so ganz, ja, ganz Pulversand, so, ne, trockener Sand. Da kann man ja nicht Fahrrad fahren. Und links war dann der See. Und zu weit im See, wenn man zu weit in den See ins Wasser reingefahren ist, dann wurde er halt so richtig feucht und ein bisschen matschig, sodass man dann auch stecken geblieben wäre. Und der halbwegs fahrbare Bereich dazwischen war halt nur der, wo dann immer wieder mal die Wellen drüber gegangen sind, der dann so leicht angefeuchtet war, aber noch nicht zu matschig. Und der war halt vielleicht maximal so 1 Meter breit, aber an vielen Stellen, wo dann der Strand etwas steiler in den See abgefallen ist, da war er vielleicht auch mal nur 25 cm breit oder so. Und deswegen ist man halt schon so, wenn man da entlang fährt, permanent am Fast stecken bleiben und muss daher immer permanent kämpfen, um im fahrbaren Bereich zu bleiben. Also ich meine, stecken bleiben ist auch so ein bisschen relativ, das heißt, man sinkt halt mal so ein bisschen weiter ein, dann wird es anstrengender, man merkt, wie man sehr viel mehr Kraft aufwenden muss, um noch weiter fahren zu können, und dann kämpft man sich halt wieder, weil man vielleicht gerade noch so ein paar Meter fahren kann, da wieder raus, in der Hoffnung, dass, naja, okay, in 2 Meter wird der Sand wieder besser, vielleicht schaffe ich es noch bis dahin, mich da rauszukämpfen, da kann ich dann wieder besser fahren, ohne dass ich schon vorher stecken bleibe. Das ist halt so ein permanentes, ja, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Man muss immer gucken, dass man weiter am Fahren bleibt, dass man nicht stecken bleibt, und es ist halt immer wieder mal anstrengender und dann schafft man es wieder auf den etwas besseren Sand. Und teilweise schafft man es dann halt auch nicht. Also ich bin durchaus auch immer mal wieder stecken geblieben, bevor ich dann wieder festeren Sand unter den Rädern hatte. Und dann musste ich halt das Fahrrad wieder aus dem feuchteren Sand rausziehen, also schieben oder ziehen, bis ich dann wieder auf dem festeren Sand war. Aber das war dann halt auch immer nur so 1-2 Meter. Also ich konnte schon fast alles fahren. Und wenn ich mal schieben musste, dann wirklich nur ganz kurz. Und dann war ich wieder auf festerem Sand. Dann konnte ich wieder weiterfahren und musste halt wieder gucken, wie lange schaffe ich es, bis ich wieder stecken bleibe und wieder mal mein Fahrrad dann rausziehen musste. Und dann gab es auch so 2-3 kleine Bäche, die in den See gemündet sind, die man dann entsprechend überqueren musste. Da ist dann der Sand im Bachbett dann halt auch so, dass das Fahrrad im Prinzip einsinkt, weil der halt dann auch so matschig oder halt ganz, ja, da sinkt das Fahrrad dann halt in den Sand ein im Bachbett. Und dann musste man es dann halt auch wieder mit Gewalt durch den Bach ziehen und auf der anderen Seite wieder rausziehen. Und ja, 9 Kilometer waren das. Also 9 Kilometer musste ich da durch, bis ich dann wieder vom Strand wegkam. Und ja, ich würde sagen, so 95% konnte ich schon fahren. Aber es war schon, ja, es war irgendwie nervenkitzelig und anstrengend. Und natürlich auch immer die Sorge, hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwo in einen Bereich, wo man wirklich nicht mehr weiterkommt und dann wirklich irgendwie hunderte von Metern durch den Strand schieben muss, durch den weichen Sand oder so, was nicht wahnsinnig anstrengend wäre. aber kam nicht. Also ich kam ganz gut durch. Aber ja, wie gesagt, anstrengend. Das heißt, es war auch das einzige Mal in Estland, wo ich innerlich so aufgewärmt war durch diese Anstrengung und durch das kräftige Treten von dem relativ weichen Sand, dass ich echt ein bisschen Lust bekommen habe, da mal kurz in den See reinzuspringen. Habe ich da aber nicht gemacht. Das Wasser wäre wahrscheinlich dann doch ein bisschen kalt gewesen, wäre ich wahrscheinlich schnell wieder rausgerannt. Aber die Landschaft war wunderschön. Also wirklich ein ganz toller Strand, auch relativ sauber, weil über den See wahrscheinlich nicht so viel Müll angespült wird wie beim Meer. Hinter dem Strand beginnt dann direkt der Wald und im Wald liegen ja dann deine dreieckigen Häuschen so vom Querschnitt, die du da gesehen hast, und dahinter kommt dann die Straße, die Belinda gefahren ist. Aber im Prinzip auch durch den Wald. Das heißt, wenn man vom See in Richtung Festland schaut, sieht man eigentlich nur Wald und vielleicht zwischen den Bäumen ab und zu mal so ein Häuschen. Also wirklich wunderschön. Die Kulisse war wirklich ein Traum. Aber ja, war physisch und psychisch schon anstrengend irgendwie. Am Ende dieses Abschnitts konnte ich dann immerhin Feierabend machen, denn da war dann hinter den Dünen am Peipussee auch wieder so ein RMK-Campingplatz. Und da hattest du dann auf mich gewartet. Und da haben wir dann auch gezeltet.
Und am übernächsten Tag haben wir am Nachmittag Tartu erreicht. Das ist mit 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Islands, ist auch Sitz der ältesten und größten estnischen Universität und 2024 war sie europäische Kulturhauptstadt. Ist auch ein wirklich außergewöhnlich schönes, schmuckes, kleines Städtchen. Aber für uns war sie noch aus einem ganz anderen Grund relevant. Wir hatten ja in der letzten Episode schon erzählt, dass der Schlauch von unserem Campingkocher plötzlich geleckt hat. Also der Schlauch, der das Benzin von der Brennstoffflasche zum Kocher leitet, der war nicht mehr dicht. Aber zum Glück kann man bei Primus, also dem Hersteller unseres Kochers, der seinen Sitz in Schweden hat, so einen Schlauch als Ersatzteil bestellen. Und da wir jetzt ja auch wieder in der EU sind, ist das auch gar nicht so besonders kompliziert. Und zwar konnten wir bei der Bestellung nicht nur eine Versandadresse angeben, sondern alternativ auch eine Packstation auswählen, an die wir so dieses Päckchen dann schicken lassen konnten. Wir haben dann vielleicht ein bisschen optimistisch eine Packstation in Tartu ausgewählt, in der Hoffnung, dass das Päckchen dann auch dort angekommen ist, wenn wir da durchfahren. Und das hat auch tatsächlich geklappt. Also am Freitagmorgen konnten wir in der Sendungsverfolgung sehen, dass das Päckchen in der Packstation bereit liegt. Und am Samstagnachmittag, also gerade passend am Tag drauf, sind wir dann durch Tartu durchgekommen. Leider hat uns das aber nicht viel genützt. Denn wir hatten, eigentlich ganz unabhängig von dem Kocherschlauch, auch noch ein ganz anderes Problem.
Ja, manche von euch haben es vielleicht gemerkt, kurz nachdem wir in Narva die Episode 100 veröffentlicht hatten, also die Transsib-Episode, da war unsere Website plötzlich down. Und zwar 4 Tage lang. Wenn ihr da versucht habt, die Episode runterzuladen oder auf unsere Website zu gehen, dann hat das wahrscheinlich nicht geklappt. Und weil auch wir nicht auf unseren Webspace draufkamen, konnten wir auch nicht die Episode 101 über Moskau und St. Petersburg, wie in Episode 100 angekündigt, direkt nach Folge 100 veröffentlichen. Also sorry dafür, dass wir da unser Versprechen nicht halten konnten. Das Problem war, dass irgendeine Software unseres Webhosting-Anbieters da irgendwie wohl eine Sicherheitslücke hatte und solange die nicht gepatcht war, hat unser Anbieter da halt einfach alles abgeschaltet. Für uns bedeutete das jetzt aber auch, dass nicht nur unsere Website down war, keiner mehr unsere gerade erst veröffentlichte Episode 100 runterladen konnte und wir die Episode 101 nicht wie geplant veröffentlichen konnten, sondern es bedeutete für uns auch, dass wir keinen Zugriff mehr auf die E-Mails hatten, die eben auch über diesen Server laufen. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu unserem Kocherschlauch, denn um an den Kocherschlauch, der mittlerweile in der Packstation parat lag, ranzukommen, braucht man natürlich einen Abholcode und den bekommt man wie? Entweder per SMS oder per E-Mail, aber in unserem Fall wahrscheinlich eben per E-Mail, denn eine SMS haben wir jedenfalls nicht bekommen. Und eine E-Mail wurde wahrscheinlich vom Zusteller abgeschickt, aber die ist halt bei uns nicht angekommen, weil wir keinen Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hatten. Dass wir dieses Problem haben, dass wir keinen Abholcode haben, das ist uns natürlich nicht erst aufgefallen, als wir dann in Tartu vor der Packstation standen. Aber ChatGPT hat uns Hoffnung gemacht, dass man vielleicht an der Packstation noch den Abholcode sich nochmal per SMS zuschicken lassen kann. Also dass man in dem Interface von der Packstation sagen kann, bitte schick mir nochmal den Code per SMS. Unsere Telefonnummer hatten wir beim Bestellen des Schlauchs auch irgendwo angegeben. genauso wie die E-Mail-Adresse. Also wäre jetzt nicht völlig absurd, dass der Automat auch unsere Telefonnummer kennt und dann vielleicht einfach nochmal eine SMS mit dem Code hinschicken kann. Aber naja, als wir dann halt dort in Tartu vor der Packstation waren, natürlich konnte die Packstation nichts dergleichen. Also da konnte man sich einmal mehr nicht auf KI verlassen.
Okay, also Plan B war, den Kundenservice des Zustellers bzw. des Betreibers der Packstation anrufen. Haben wir also gemacht. Und da wurde uns von der automatischen Ansage mitgeteilt, dass heute Samstag ist und da der Kundenservice nach 15 Uhr nicht mehr besetzt ist. Wenn es also an dem Morgen dieses Tages an diesem scheiß Bach, wo laut Karte unsere Straße hätte drüber führen sollen, auch eine Brücke gegeben hätte und wir nicht einen riesigen Umweg deswegen hätten fahren müssen, oder wenn du in Tartu nicht erstmal noch groß aufs Klo gemusst hättest, sodass wir erst ewig da ein öffentliches Klo hätten suchen und finden müssen, dann wäre da nicht schon 15.30 Uhr gewesen, als wir da versucht haben, beim Kundenservice anzurufen. Da war die Laune dann schon ein bisschen im Keller bei uns. Wir hatten uns schon auf eine warme Mahlzeit für den Abend gefreut, vor allem, weil bisher mussten wir ja immer dreimal am Tag kalt essen und dann entsprechend zweimal davon das Gleiche eigentlich. Und ja, jetzt standen wir da eben vor der Packstation. Da drinnen ist auch unser Paket, aber wir kommen nicht ran. Und auf Samstag folgt bekanntlich Sonntag. Da arbeitet der Kundenservice hier auch nicht. Müssen wir uns erstmal wieder dran gewöhnen, dass die Leute hier am Wochenende nicht arbeiten. Also ziemlich frustriert mussten wir uns dann also dran machen, einen Plan C zu entwickeln. Option 1, der Schlauch, der hat 35 Euro gekostet. Also scheiß auf die 35 Euro, wir bestellen einfach einen neuen irgendwo nach Lettland und geben dieses Mal eine andere E-Mail-Adresse an, auf die wir auch Zugriff haben. Problem, wir würden wirklich gerne wieder kochen können und so dauert es ja nur noch länger als bis Montag, bis wir wieder einen neuen Schlauch haben. So, also Option 2, wir bleiben bis Montag, also für 2 Nächte in Tartu und rufen dann den Kundenservice an. Problem dabei, es gibt zwar einen RMK-Campingplatz in der Nähe, aber das Wetter war eher ungemütlich, also kalt, windig, bewölkt und wir waren zu frustriert, um da einen ganzen Tag lang da im Wald rumzuhängen. Die günstigste Unterkunft in Tartu lag bei 40 Euro pro Nacht, da würden wir dann also effektiv 80 Euro zusätzlich ausgeben, nur wegen diesem blöden Schlauch. Außerdem steht jetzt noch 2 Tage der Wind günstig, also Rückenwind, und danach wird er drehen. Das wollen wir eigentlich nur höchst ungern verpassen. Und wenn der Kundenservice dann auch am Montag nichts für uns tun könnte, dann wäre alles völlig für die Katz gewesen. Also entscheiden wir uns für Option 3. Wir fahren einfach weiter, als wäre nichts gewesen und lassen den Schlauch vorerst in Tartu zurück. Problem für unsere Future-Ichs quasi. 2 Tage später dann, am Montag, saßen wir dann knapp 100 Kilometer weiter in der Stadt Valga. Dort gibt es sogar ein kleines Postamt, da haben wir mal nachgefragt. Aber die haben uns auch nur an den Kundenservice des Betreibers der Packstation verwiesen. Also saßen wir da vom Postamt auf einer Bank und hingen in der Warteschleife. Parallel haben wir noch versucht, mit den Chatbots und auch richtigen Menschen von DHL zu chatten, die das Päckchen von Schweden nach Estland gebracht haben. Vielleicht können die auch helfen. Auch DHL Estland haben wir noch angerufen, aber die konnten auch nichts machen. Also wir saßen da bestimmt noch mal eine Stunde oder so rum.
Ja, an unseren Handys, gechattet mit Chatbots, hingen in Warteschleifen und so weiter. Aber dann endlich haben wir jemanden von der Packstation-Firma dran bekommen. Also das war nicht DHL selbst, die diese Packstation betreiben, sondern irgendeine Partnerfirma, die mit DHL zusammenarbeiten. Und die ich da dann ans Telefon bekommen habe, die konnte auch zum Glück Englisch. Also einmal mehr ein Hoch auf die EU-Mitgliedschaft bzw. die Westorientierung Estlands. Und die hat dann in 0,nix eine SMS mit dem Abholcode an mich schicken können. Als Verifikation, dass ich auch tatsächlich der legitime Empfänger von dem Paket bin, hat sie nur die Sendungsnummer und meinen Namen wissen wollen. Und dann hat sie gesagt, ja okay, ich schick's einfach an die Telefonnummer, mit der du mich gerade anrufst. Und damit hatten wir den Code. Aber wir waren halt in Valga und das Päckchen und die Packstation waren in Tartu. Aber zum Glück gibt es da eine Bahnstrecke und einen Zug. Und so konnte ich dann den Tag damit verbringen, 1,5 Stunden von Valga nach Tartu mit dem Zug zu fahren, dann dort zur Packstation zu laufen, mir dabei noch ein zweites Mal 2 Stunden lang das hübsche Städtchen Tartu anzuschauen und dann wieder 1,5 Stunden mit dem Zug zurück nach Valga zu fahren, während du die ganze Zeit in Valga auf die Fahrräder aufgepasst hast. Der Zug hat übrigens 6,50 Euro One-Way gekostet, also 13 Euro Return. im Vergleich zu den 80 Euro für zwei Nächte für die Unterkunft in Tartu haben wir also schon immerhin einiges an Geld gespart durch Option 3.
Und war auch immer noch billiger, als einen neuen Schlauch schicken zu lassen.
Ja, stimmt. Und dann, als ich zurückkam, kaum dass ich in Valga aus dem Zug ausgestiegen bin, habe ich dann auf dem Handy eine Push-Nachricht bekommen. Pling! Eine E-Mail ist eingegangen. Ihr Paket ist da. Ihr Abholcode lautet so und so. Also gerade in dem Moment gingen dann auch die E-Mails wieder. Ich glaube, das Schicksal wollte uns da schon so ein bisschen verarschen in diesen Tagen. Aber bei der Gelegenheit können wir über noch ein Problem berichten, über das wir in der letzten Episode erzählt hatten und das wir jetzt eben auch fixen konnten in der Zwischenzeit. Und zwar geht mein Licht wieder. Also wir hatten ja erzählt, dass ich festgestellt habe, nach dieser ganzen Zugfahrt in der Transsib und so, dass mein Licht nicht wieder ging und ich nicht wirklich wusste, warum. Jetzt in Estland haben wir dann irgendwann festgestellt, dass das Kabel, das den Frontscheinwerfer mit dem Rücklicht verbindet, das wird ja so am Steuerrohr vorbeigeführt und das ist dann irgendwie ins Steuerlager gerutscht und wurde dort eingeklemmt und ist dann auch angerissen und als ich es rausgezogen habe, da ist es dann letztlich auch durchgerissen. Das heißt, da mussten wir dann einfach die zwei losen, gerissenen Kabelenden wieder zusammenzwirbeln und dann habe ich noch einen Tropfen Kleber drauf gemacht, weil sonst wären die immer wieder auseinandergerutscht. Ich habe die nicht so fest zusammengezwirbelt bekommen, rein mechanisch, dass das gehalten hätte. Also noch Kleber drauf und dann noch ein bisschen Klebeband drum und dann hat das auch wieder gehalten und das Licht läuft wieder vorne und hinten jetzt. Auch wieder ein schönes Gefühl, sowas selbst repariert zu haben.
Ja, mein Licht funktioniert ja immer wieder ganz gut. Das Rücklicht funktioniert immer mal wieder nicht, aber dann stopfe ich da auch die verrosteten Kabel wieder ein bisschen anders hin und dann funktioniert es wieder. Ich mache mir dann nicht immer so Panik wie du. Mein Licht funktioniert halt immer mal wieder und dann mal kurz nicht und dann mal wieder. Ich jammer halt nicht über alles rum, was da jetzt knarzt an meinem Fahrrad, sondern ich denke mir halt, ja, die paar wenigen tausend Kilometer, die schafft es jetzt auch noch.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Ich meine, beim Licht, ich habe ja erzählt da in Russland, als wir da halt in dieser doch etwas düsteren Wetterlage gefahren sind, fand ich es halt schon echt irgendwie doof, kein Licht zu haben. Zumal ich ja dann auch so dick angezogen sein musste, dass ich halt nur meine schwarze Jacke noch drüber gezogen habe und nicht mein leuchtend orangenes, das wäre halt zu kalt gewesen, nur in dem leuchtend orangenen Pulli zu fahren. Finde ich jetzt schon nicht ganz zu vergleichen mit irgendeinem Knarzen am Fahrrad. Und ja, mein Pedal, mein klickendes Pedal, das... Also das kommt halt ein bisschen drauf an. Mein klickendes Pedal macht mich einfach wahnsinnig. Aber ich habe zum Beispiel auch schon Knarzen im Steuersatz oder so gehabt, was mich jetzt nicht so gestört hat, wo ich dann auch gedacht habe, jo, passt schon. Es ist, ich weiß nicht, es hilft, finde ich, wahnsinnig psychisch, wenn man weiß, was es ist und wo es herkommt und ob es jetzt wirklich schlimm ist oder nicht und auch ob es so eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Und Nachvollziehbarkeit ist immer besser, als wenn es so komplett random ist und man überhaupt nicht versteht, was soll das jetzt und wird es vielleicht schlimmer. Es hängt ein bisschen vom Knarzen ab, aber ja, es gibt Knarzen, wo ich überhaupt nicht gleichmütig bin, sondern was mich absolut wahnsinnig macht und vielleicht ist das bei dir nicht so, du kannst über alles ein bisschen besser, gleichmütiger hinwegsehen.
Ja, mein Tretlage beunruhigt mich in letzter Zeit schon auch ein bisschen, aber ich denke mir halt, das wird jetzt schon halten und dann habe ich zu Hause ein bisschen mehr Zeit, um das in Ruhe dann in Angriff zu nehmen, als mir da jetzt Sorgen drüber zu machen.
Ja, gutes Beispiel, mein Tretlager finde ich jetzt nicht so schlimm. Das knarzt zwar, glaube ich, noch mehr als deins, aber ich habe ja ein Ersatztretlager dabei. Das heißt, ich weiß, sobald es wirklich mal ausfällt, kann ich zum nächsten Fahrradladen gehen und mir das tauschen lassen. Da bin ich relativ entspannt.
Ja, zurück nach Valga. Das war eben die Stadt, von wo aus du mit dem Zug dann zurück nach Tartu gefahren bist, um den Kocherstauch abzuholen. Valga liegt direkt an der Grenze zu Lettland. Man könnte vielleicht sogar sagen, sie liegt auf der Grenze, ist also eine geteilte Stadt. Der lettische Name der Stadt, beziehungsweise der Teil auf der lettischen Seite, heißt Valka, also Valga und Valka. Und das war eine wunderbare Inner-EU-Grenze, also einfach nur ein Weg, der auf die andere Seite führt. Keine Grenzbeamten, keine Schranken, keine Kontrollen, also alles wunderbar. Das sind wir ja schon gar nicht mehr gewohnt, da einfach so über eine Grenze zu spazieren quasi. Aber trotzdem war schön eingezeichnet, wo die Grenze ist, durch so einen Strich auf dem Boden. Dann gab es noch einen Grenzposten sogar. Auf der estnischen Seite wehten drei estnische, auf der lettischen Seite drei lettische Flaggen. Und am Wegesrand stand dann eine Sitzbank quer über der Grenzlinie, deren Rückenlehne zur Hälfte in estnischen und zur Hälfte in lettischen Farben gestrichen war. Und auf der rechts Walker und links Walger stand.
2 Tage lang haben wir es dann mal ein bisschen langsam angehen lassen. Erst wegen Gegenwind und dann wegen Regen am Nachmittag. Das heißt, wir haben quasi zweimal schon einfach mittags Feierabend gemacht. Und dann sind wir bei der Stadt Cesis in den Gauja Nationalpark reingefahren. Die Gauja ist ein Fluss, der im Osten von Lettland entspringt und dann nahe Riga in die Ostsee mündet. Und der Gauja Nationalpark, der erstreckt sich dann über ca. 50 Kilometer des Unterlaufs der Gauja. Und wir waren da auch schon bei unserer Baltikum-Tour 2019 gewesen. Und weil es uns da so gut gefallen hat und es jetzt halt auch einfach wieder genau auf unserer Route lag, sind wir da mehr oder weniger nochmal dieselbe Route durch den Nationalpark gefahren wie damals. 60 Kilometer waren das, die wir da gefahren sind. Immer am südlichen Ufer des Flusses entlang und von Nordosten nach Südwesten. Und ja, das einfach auf sehr abwechslungsreichen Pfaden durch eine wunderschöne Natur. Die Gauja, die windet sich da in vielen Kurven und Schlingen durch einen Wald, einen relativ dichten Wald mit moosigem Boden wieder an den meisten Stellen. Es gibt aber auch immer wieder mal kleinere und größere Lichtungen, die dann aus Blumenwiesen bestehen. Vor allem der Löwenzahn hat gerade strahlend gelb geblüht, als wir da rumgefahren sind. Und durch diesen Wald und über diese Lichtung führt dann ein Weg, manchmal ein Schotterweg, der gerade breit genug für ein Auto ist, aber meistens eigentlich sogar eher ein schmaler Wanderweg, also ein Single-Track-Weg im Prinzip. Der Weg ist dann an den meisten Stellen bedeckt von braunen, abgefallenen Nadeln, von den ganzen Nadelbäumen des Waldes, und der schlängelt sich dann so durch den Wald, immer wieder dicht vorbei an Bäumen und auch immer wieder mal direkt am Fluss an der Gauja entlang.
Auch hier im Nationalpark gibt es wieder viele dedizierte Stellen, an denen man zelten darf, die meisten davon direkt an der Gauja, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie mitten im Wald, also wunderschöne Plätze wieder, alle auch mit Picknicktischen und Shelterhütten ausgestattet, falls es regnet. Wobei wir da dann ja festgestellt hatten, dass die Shelter ein bisschen zu niedrig für unser Zelt sind. Also unser Zelt haben wir da gar nicht im Shelter aufbauen können. Also der Shelter ist halt dann dazu gedacht, dass du komplett ohne Zelt schläfst. Oder wir haben dann halt das Zelt auch neben den Sheltern aufgebaut, weil es uns sonst zu kalt und zu ungeziefrig, mir zumindest, wäre so im Shelter.
Aber unser Zelt ist ja auch relativ hoch, glaube ich, im Vergleich zu anderen Zelten. Also wenn man ein bisschen niedrigeres Zelt hat, kann es schon auch sein, dass man das Zelt im Shelter durchaus aufbauen kann, könnte ich mir vorstellen.
Ja, möglich. Der Gauja Nationalpark war auf jeden Fall damals 2019 und auch jetzt wieder eines der Highlights für uns im Baltikum. Aber er kommt halt doch auch mit einem Preis. Man muss auf jeden Fall damit rechnen, nicht besonders schnell voranzukommen. Und durchaus auch immer wieder mal schieben zu müssen. Manchmal gibt es sogar richtige Treppen. Also der Weg ist schon offiziell auch fürs Radfahren freigegeben. Aber er ist halt schon eher als Wanderweg konzipiert. Und das sieht man halt besonders deutlich an den Treppen. Aber grundsätzlich gibt es auch bei den Treppen immer eine Möglichkeit, das Fahrrad zu schieben. Also entweder auf einer Schiene auf der Treppe, die sie da extra für angefertigt haben. Oder halt einfach über den Hang direkt neben der Treppe. Allerdings hätte ich da auf jeden Fall mein Fahrrad mitsamt Gepäck nicht hochbekommen, wenn du mir dann nicht beim Schieben geholfen hättest. Und ich würde behaupten, andersrum wäre es auch so gewesen. Also wenn man allein und schwer beladen unterwegs ist, muss man wahrscheinlich auch mal das Gepäck abnehmen und hochtragen. Aber da wir zu zweit waren, haben wir es tatsächlich letztlich immer geschafft, die Räder mit Gepäck irgendwie hochzuschieben. Also ja, das sollte man allerdings schon wissen. Es ist durchaus ein bisschen mühsam in manchen Abschnitten, aber wenn man genug Zeit einplant und weiß, was auf einen zukommt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, würden wir wahrscheinlich sagen.
Ich auf jeden Fall auch, ja. Allerdings waren wir dann am Ende des Nationalparks schon auch ein bisschen durch mit den holprigen Straßen, sodass wir uns dann entschieden haben, den Rest des Weges bis Riga quasi auf der Autobahn zu fahren. Also ich weiß noch, beim letzten Mal sind wir da auch so ein bisschen durch die Dörfer im Hinterland, also was heißt im Hinterland, abseits der Autobahn, im Hinterland von der Autobahn getingelt, war dann aber auch zur Hälfte Schotter und Washboard und so, und da hatten wir jetzt irgendwie keinen Bock drauf, und deswegen haben wir mal auf Google Street View geschaut, ob da diese, in Anführungsstrichen, Autobahn vielleicht einen Seitenstreifen hat, und hatte sie, einen relativ breiten sogar, und da haben wir gesagt, ach komm, dann sparen wir uns das und fahren einfach ganz effizient über die Autobahn. Also ist offiziell keine Autobahn. Radfahren, soweit wir das verstanden haben und auch von der Beschilderung her, ist da nicht verboten. Aber es ist halt eine verkehrsreiche, schnurgerade, vierspurige Straße. Wie gesagt, mit breitem Seitenstreifen, super effizient. Wir waren dann super schnell da durch, hatten noch leichten Rückenwind. Da waren wir wahrscheinlich 3 oder 4 Mal so schnell, als wenn wir da die waschbordigen Schotterstraßen durch die Dörfer genommen hätten. In den Außenbereichen von Riga beginnt dann auch irgendwann ein Radweg, sodass man dann vom Seitenstreifen auf den Radweg wechseln kann, der dann aber auch erstmal einfach weiter direkt an dieser Hauptstraße entlang verläuft. Wir sind dann aber auch nicht diesen Radweg wirklich bis ins Zentrum von Riga reingefahren, sondern erstmal noch in den südlichen Vorort von Riga abgebogen, denn dort wohnt Alex und den hatten wir über Warm Showers kontaktiert und er hat uns dann angeboten, bei ihm zu übernachten. Wobei für uns nicht zuletzt die Warm Shower bei ihm im Fokus stand, denn die letzte ordentliche Dusche, die hatten wir in Nava und das war dann zu diesem Zeitpunkt auch schon immerhin 10 Tage her. Und zum Baden im See und Fluss hätte es zwar im Prinzip überall Gelegenheit gegeben, aber es war halt doch immer noch ein bisschen kalt, deswegen haben wir das auch nie so wirklich gemacht und insofern hatten wir die Dusche wirklich mal wieder dringend nötig und waren sehr froh, dass wir sie bei Alex bekommen haben.
Ja, Alex selber war so in den 40ern, um die 50 und wohnte da in einer Plattenbausiedlung hier im Vorort von Riga. Allgemein hat man hier ja auch, zumindest in den Städten, überall noch die Breschniewkas rumstehen.
Boah, das ist jetzt aber ein ganz schöner Insider für die, die wirklich ganz gut aufgepasst haben. Wir haben mal in einer der Tiflis-Episoden erklärt, was Breschniewkas sind. Machen wir jetzt nicht nochmal, das wisst ihr bestimmt alles noch genau.
Ja, hier wohnt jedenfalls Alex auch in so einer, wobei er an den Wochenenden wohl regelmäßig 30 Kilometer raus aus der Stadt fährt, wohlgemerkt mit dem Fahrrad. Sein Auto hat er schon vor Jahren verkauft. Dort wohnt nämlich seine Frau und die Wochenenden verbringen wir dann zusammen, soweit wir das verstanden haben. Alex fährt also durchaus viel Fahrrad, längere Touren hat er aber noch nie gemacht. Er kommt eher so aus der Backpacking- und Couchsurfing-Szene. Findet als Host die Gäste, die sich über Warm Showers melden, aber wohl deutlich angenehmer und deswegen nutzt er jetzt Couchsurfing nur noch als Gast und Warm Showers nur als Host. Aber auch als Backpacker kann man offenbar durchaus Abenteuer erleben. Also besonders interessant war seine jüngste größere Reise vor ein paar Jahren nach Brasilien. Da ist er wohl mit dem Schiff den Amazonas hoch und wieder runter gefahren und hat erzählt, dass es zwar ein großes Schiff war, aber auch mit viel Cargo und so und die Bedingungen waren wohl recht spartanisch. Zum Beispiel gab es jetzt keine Kabinen oder sowas, wo man hätte schlafen können. Stattdessen haben alle Fahrgäste ihre Hängematten mitgebracht, die man dann überall auf dem Schiff aufhängen konnte. Und in der Hängematte hat man dann eben auch nachts geschlafen. Alex' Plattenbauwohnung selber war im Prinzip so eine Dreizimmerwohnung, das heißt es gab ein Wohnzimmer und 2 Schlafzimmer und entsprechend haben wir dann eigenes Gästezimmer für uns gehabt und am nächsten Morgen haben wir uns dann von Alex verabschiedet und sind weiter ins Zentrum von Riga reingefahren.
Auf dem Weg dahin kamen wir dann durch so einen kleinen belebten Park. Da fallen wir jetzt hier natürlich nicht mehr so unbedingt als Ausländer auf und werden daher auch ganz gerne mal in der Landessprache angesprochen. Da verstehen wir natürlich dann nicht, was man zu uns sagt und dann antworten wir da halt in der Regel so, sorry, we are not Latvians, we don't speak Latvian, sorry, oder so. Und in der Regel können die Leute hier dann auch echt ziemlich gutes Englisch, überraschenderweise auch durchaus nicht nur die jüngeren Leute, sondern auch die Älteren, die wahrscheinlich noch zu Zeiten der Sowjetunion groß geworden sind. Und dann kann man eben auf Englisch weiterreden. Aber hier in diesem Park auf dem Weg nach Riga war es dann in einer Situation ein bisschen anders. In dem Fall stand da ein Typ mit einem Hund an der Leine, ein paar Schritte von uns entfernt, also entfernt von unserem Weg, und hat dann in unsere Richtung gelächelt und irgendwas auf Lettisch gesagt. Da haben wir dann angehalten und ihm gesagt, ja, dass wir halt leider kein Lettisch verstehen. Dann hat er scheinbar kurz gezögert, nichts gesagt und dann doch irgendwie weitergeredet auf Lettisch. Dann habe ich ihm halt nochmal gesagt, sorry, ich verstehe leider kein Lettisch. Und dann hat er auch wieder erstmal nichts mehr gesagt, nur noch geguckt. Dann bin ich langsam weitergefahren, weil, naja, der wollte oder konnte ja offenbar nicht auf Englisch mit uns reden. Und dann hat er aber doch wieder irgendwas auf Lettisch gesagt. Und dann habe ich mich im Sattel nochmal umgedreht, bin aber dann weitergefahren und dann meintest du zu mir, Kann es sein, dass der einfach über Kopfhörer telefoniert hat?
Genau, und gar nicht mit dir geredet hat und sich wahrscheinlich gedacht hat, oh, was redet der jetzt da mit mir oder sonst was. Mir ist das deswegen aufgefallen, weil mir das selber am Tag zuvor in Alex Treppenhaus passiert ist, als wir da unser Gepäck hochgetragen haben. Und da kam mir irgendein anderer Bewohner des Hauses entgegen, also war ja eine Breschniewka, wohnt viele Leute drin. Und der hat da dann halt einfach geredet und halt in meine Richtung geschaut, weil der kam mir halt entgegen, wo soll er auch sonst hinschauen, und der hatte kein Handy in der Hand. Und dann habe ich irgendwas gesagt. Und dann hat er aber weiter auf Lettisch oder Russisch oder was immer es war, weitergeredet. Ja, und bin dann aber weitergelaufen. Und er ist ganz normal weitergelaufen. Dann ist mir aufgefallen, weil die ganze Zeit die Treppe weiter runter immer noch weitergeredet hat. Oh Mist, der hatte bestimmt Kopfhörer drin und hat dann halt einfach telefoniert die ganze Zeit. Total peinlich war mir das auf jeden Fall, dass ich dann irgendwie dachte, der redet mit mir. Und ich dachte danach dann auch, beziehungsweise habe es dir dann auch gesagt, wir müssen vielleicht noch ein bisschen lernen, nicht mehr so im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, wie das oft in Asien der Fall war, weil wir da halt auch immer irgendwie, weil die Leute uns da halt wirklich immer angesprochen haben und so. Und hier ist das halt nicht mehr der Fall, aber wir sind es noch so gewohnt, dass wenn jemand halt in unsere Richtung schaut und irgendwas sagt, dass wir dann denken, der spricht uns an. Aber nee, heutzutage ist man da durchaus auch mal am Telefonieren. Und es ist mir immer noch weniger peinlich, wenn ich dann einfach so vorbeifahre, als statt, dass ich mit dem dann rede und der hat dann tatsächlich telefoniert. Wahrscheinlich.
Ja. Wir waren ja damals auf unserer Baltikum-Tour 2019 auch schon in Riga gewesen und hatten damals da auch einen Ruhetag gemacht und uns die Stadt in Ruhe angeschaut. Deswegen sind wir jetzt dieses Mal einfach nur einmal quer durch die Stadt durchgefahren. Aber wir haben zumindest mal noch mit dem Fahrrad dann so eine kleine Schleife in der Altstadt gedreht. Die ist ja an sich auch ganz nett. Schön sind an sich auch durchaus die ganzen Pflastersteinstraßen. Allerdings sind die natürlich fürs Fahrrad schon äußerst suboptimal. Und dann ist dann auch noch das meiste nicht mal so eine richtige Fußgängerzone. Das heißt, da stehen dann doch auch immer noch relativ viele Autos rum oder fahren rum. Da ist noch so ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen. Ansonsten gibt es aber schon auch ein paar echt prachtvolle Gebäude. Am markantesten ist wahrscheinlich das sogenannte Schwarzhäupterhaus. Das war jahrhundertelang der Sitz der sogenannten Schwarzhäupter. Und das wiederum war eine Gilde deutscher Kaufleute. Der etwas sonderbare Name Schwarzhäupter, der stammt vom Schutzheiligen dieser Gilde. Das war nämlich der im katholischen und auch im orthodoxen Glauben als heilig verehrter Mauritius. Und dieser Mauritius, der stammte der Legende nach aus Ägypten und wurde ab dem Mittelalter meist als Schwarzafrikaner dargestellt. Ob das jetzt historisch korrekt ist, ist wohl nicht ganz klar, aber da im Süden Ägyptens durchaus auch sehr dunkelhäutige Menschen aus anderen Teilen Afrikas damals gelebt haben, ist es nicht völlig undenkbar. Und in der Heraldik wurde dann der sogenannte Mohrenkopf zum Symbol des Mauritius und das spiegelt sich dann auch im Wappen der Schwarzhäuptergilde wider. Mit dieser Darstellung war also durchaus jetzt nicht irgendwie direkt ein abwertender Rassismus verbunden. Also Mauritius wurde ja schließlich als Heiliger verehrt, wobei natürlich solche Darstellungen vielleicht insofern nicht ganz unproblematisch sind, als sie halt sehr stark die Stereotype betonen, die Europäer im Mittelalter über das Aussehen von Menschen in Afrika hatten. Und die wurden dann natürlich später auch gerade von Rassisten übernommen. Na, kann man sicherlich lange diskutieren, inwiefern das noch zeitgemäß ist. Ich fand es nur interessant, warum das Gebäude Schwarzhäupterhaus heißt. Und der Handelsgilde selbst kann man da jedenfalls wohl eher keinen Rassismus unterstellen.
Riga ist jedenfalls auch eine bedeutende Hansestadt und seit 1985 auch Partnerstadt von der Hansestadt Bremen. Und 1990 hat Bremen Riga ein Geschenk gemacht, nämlich eine Statue der Bremer Stadtmusikanten. Die kann man sich heute auch noch vor der Petrikirche anschauen. Da stehen dann die vier Tiere, also der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn, schön aufgestapelt in der richtigen Reihenfolge und blicken gerade überrascht und neugierig durch so einen Spalt zwischen zwei hohen Metallstielen. Und dieser Spalt zwischen den Stelen soll die Öffnung im eisernen Vorhang darstellen, die sich gerade damals aufgetan hat und durch die die vier jetzt eben freudig in die Freiheit treten. Was uns in Riga dann noch besonders aufgefallen ist, das ist, dass da in Sachen Radwegen echt was voranzugehen scheint. Also sowohl beim Reinfahren in die Stadt haben wir neue Radwegrampen gesehen, die dann hoch zur Eisenbahnbrücke und dann über die Düna führen. Das ist der große Fluss, der durch Riga fließt und kurz danach dann in die Rigaer Bucht und damit in die Ostsee mündet. Und auch beim Rausfahren aus der Stadt sind wir auf Radwegen gefahren, die teilweise noch im Bau waren. Das heißt, da hat dann irgendwann die Baustelle angefangen. Deswegen war das für uns jetzt ein bisschen suboptimal, weil teilweise der Asphalt halt noch gefehlt hat und wir ab und zu mal über üblen Schotter fahren mussten und dann die Kantsteine so hoch rausstanden, dass man da sein Fahrrad drüber heben musste. Aber das sah auf jeden Fall sehr danach aus, als würde das alles in den nächsten Monaten fertig werden und dann wird das richtig schön, da durch die Stadt rein und raus zu fahren.
Ab Riga sind wir eine ganze Weile, also mehrere Tage lang, recht dicht an der Ostseeküste lang gefahren. Erstmal ging es 130 Kilometer in Richtung Nordwesten bis zum Kap Kolka. Das ist dieses sehr markante Kap, das das Ende der Rigaer Bucht definiert. Also das sieht man sofort, wenn man sich mal eine Landkarte von Lettland anschaut. Das ist quasi diese sehr ausgeprägte Landspitze im Nordwesten von Lettland. Und diese Spitze, die sind wir auch schön ausgefahren. Also wirklich ganz in die Spitze rein und dann ja, wieder aus der Spitze raus, immer schön an der Küste lang. Also vom Kap dann wieder in Richtung Südwesten, nochmal für circa 80 Kilometer bis in die Stadt Ventspils. Und über diese gesamte Strecke fährt man in erster Linie auf ewigen, ziemlich geraden, ziemlich flachen, überwiegend auch ziemlich verkehrsarm asphaltierten Straßen durch einen endlosen Wald. Nur unterbrochen von dem einen oder anderen kleinen Dörflein, also ist auch wahnsinnig dünn besiedelt dort. Echt nicht viel los, deswegen ja auch nicht so viel Verkehr, also auf jeden Fall sehr positiv zu bewerten. Und ja, man fährt da zwar an der Küste lang, aber solange man auf der Straße bleibt, sieht man das Meer eigentlich nie so wirklich, weil da halt immer noch so ein paar hundert Meter Wald zwischen dem Meer und der Straße ist. Aber man kann natürlich jederzeit, wenn man möchte, vor zum Strand fahren und da zieht sich dann auch wirklich komplett über die gesamte Küstenlänge da ein riesiger, schöner Strand entlang. Irgendwo stand auch ein Schild, das behauptet hat, dass das der längste Strand Europas wäre. Leider ist es so, dass der gesamte Strand und der Waldstreifen direkt hinter dem Strand Naturschutzgebiet ist. Also ich meine, was heißt leider? An sich ist das ja eine tolle Sache. Aber es bedeutete halt für uns, dass man da nicht zelten darf. Und da haben wir uns jetzt mal dran gehalten und haben dann immer etwas abseits des Meeres und abseits des Strandes im Wald gezeltet. Also tendenziell eher auf der anderen Straßenseite dann, auf der linken Straßenseite quasi in unserer Richtung. War aber auch recht schön eigentlich da, der Wald. Aber da am Strand, ja, wäre natürlich schon nochmal eine Schippe cooler gewesen. Naja.
Ja, aber gerade eben der Abschnitt immer quasi auf der rechten Seite von der Straße von uns, also zum Strand hin, waren halt alles geschützte Dünenbiotope. Also diese gesamte Halbinsel ist quasi eigentlich nur eine Halbinsel aus Sand, also Sanddünen. Und da wachsen dann jetzt halt auch Bäume drin quasi, auch ein bisschen vermoost und so. Und gerade die Dünen in der direkten Meeresnähe, die sind halt am stärksten geschützt. Und so grob kann man sagen, je weiter man vom Meer wegkommt, desto weniger geschützt ist es. So ganz einfach ist die Regel natürlich nicht. Aber auch hier in Lettland ist es an sich nicht verboten, irgendwo wild zu zelten. Gerade wenn man jetzt nur für eine Nacht kurz mal da bleibt, so trekkingmäßig und da jetzt halt nicht groß Party macht. Aber in dem Naturschutzgebiet oder den geschützten Dünengebieten ist es dann halt doch eigentlich nicht erlaubt. Und ich habe gelesen, ab und zu, wahrscheinlich eher in der Hochsaison und so, wird dann vorne in direkter Meeresnähe auch ab und zu mal kontrolliert. Aber ja, im Prinzip ist da halt alles Dünen und Sand. Und es gibt auch mal ab und zu so einen Wanderweg, den man reinlaufen kann und da durch die Dünen laufen kann, wenn man sonst nur auf dem Fahrrad auf der Asphaltstraße sitzt und nicht viel davon sieht. Also ist auch ganz hübsch anzusehen, da sonst wie der Sand sich in den Wald quasi einbindet. Auch in Estland haben wir ja schon gesagt, dass die Wege recht sandig sind, aber hier war es jetzt auf jeden Fall wirklich so, dass alles, wenn man abkommt von der asphaltierten Straße, eigentlich nur noch aus Sand besteht am Boden.
Was nicht zwingend heißt, dass man gar nicht Fahrrad fahren kann, würde ich sagen. Also als wir da mal in den Wald reingefahren sind zu unserem Wildzeltplatz, den wir da gesucht hatten, konnte man schon fahren, aber es gab dann doch auch immer wieder so Lachen von Sand, wo man dann halt kurz durchschieben musste. Also die sind schon so sandig, dass zumindest die Gefahr besteht, dass man da stecken bleibt, wenn man am Fahrrad durch den Wald fährt, auf diesen Waldwegen. Ja.
Wir sind ja überwiegend auf den Straßen geblieben, zum Fahren zumindest. Und auf diesen Straßen entlang der Ostsee, da haben wir dann auch erstmals, seit wir wieder in die EU eingereist sind, andere Kennzeichen gesehen als estnische und lettische, weil da halt doch dann auch einige Touristen unterwegs waren. Meistens aus Deutschland natürlich. Aber auch Niederländer oder Dänen haben wir gesehen, die dann eigentlich alle auch mit Campervans unterwegs waren, also Wohnmobilen. Und auch andere Radreisende sind uns entgegengekommen. Also die Straße hier an der Ostsee entlang, die ist sowohl Teil des Eurovelo 10, also dem Ostseeradweg, beziehungsweise die Route, die einmal eben rings um die Ostsee herumführt, als auch das Eurovelo 13, das ist der sogenannte Iron Curtain Trail, der grob dem Verlauf des Eisernen Vorhangs folgt. Ja, und entsprechend war da schon auch ein bisschen was los. Ein bisschen was. Also im Schnitt so ein anderer Radreisender pro Tag, kann man sagen, jetzt im Mai.
Das Highlight dieses Abschnitts da war sicherlich das Kap Kolka selbst. Da ragte dann auch so eine kleine sichelförmige Sandbank raus ins Meer, die auch fest genug war, dass man da mit dem Fahrrad bis zur Spitze fahren konnte. Und hinter dem Strand da am Kap, hinter diesem spitz zulaufenden Strand, war dann auch alles schöner Wald. Wobei das Meer sich da offenbar auch so ein bisschen gerade dabei ist, in den Wald reinzufressen. Also jedenfalls sind da viele Bäume an der Kante zwischen Strand und Wald umgefallen und lagen durcheinander auf dem schmalen Strand herum. Wie so Treibholz. Sieht aber eigentlich ganz schön aus. Vor allem im Osten des Kaps war das so. Im Westen des Kaps war der Strand dann wieder deutlich breiter und da bin ich dann auch nochmal 18 Kilometer lang direkt auf dem Strand gefahren und da hat das wirklich super funktioniert. Also es war wirklich ein Traum und sehr viel weniger nervenaufreibend als am Peipussee. Hatte auch schön Rückenwind, das hat natürlich auch dazu beigetragen, aber da war der Sand wirklich richtig fest und man konnte wunderbar die 18 Kilometer da fahren. Ich war immer noch ein bisschen langsamer als du auf der Asphaltstraße. Du bist ja quasi parallel hinterm Wald auf der Asphaltstraße gefahren. Ganz so schnell wie du war ich nicht. Gab auch wieder so zwei, drei kleine Bäche, die man überqueren musste. War aber eigentlich kein Problem. Hab mir nicht die Füße nass gemacht, anders als am Peipussee. Aber ja, also das war wirklich, wenn man ein bisschen Zeit hat, sollte man das schon mal machen, da ein bisschen auch auf dem Strand lang zu fahren, würde ich sagen.
Danach sind wir dann am selben Abend in der Stadt Ventspils angekommen und da haben wir uns nach 13 Fahrtagen am Stück mal wieder ein paar Ruhetage gegönnt. In einem schönen kleinen Apartment in der Breschniewka wieder, solange es die noch gibt. Und danach ging es dann wieder an der Ostseeküste weiter entlang nach Süden. Also wieder hinter einer Reihe Dünen und Wald natürlich. Aber nach 30 Kilometern sind wir dann mal von der Straße abgefahren, durch den Wald rüber zum Strand bzw. zum Meer. Das war dann so 1,5 Kilometer von der Straße entfernt. Eigentlich wollten wir da nur Mittagspause machen. Aber dann haben wir uns spontan doch umentschieden. Und warum, haben wir auch in einem Einspieler vor Ort direkt erklärt.
Ja, wir melden uns mal hier kurz von einem wirklich absoluten Traumstrand an der Ostsee. Also nicht Traumstrand mit Palmen und so weiter, wie wir es teilweise in Thailand hatten, sondern einem borealen Traumstrand. Bin mir nicht ganz sicher, ob das geografisch ein richtiger Begriff ist, aber also ich finde, das ist wirklich wunderschön. Und wir haben auch jetzt mal die Gelegenheit genutzt, wir sind hier schon heute Mittag quasi zum Mittagessen angekommen und wir hatten schon so oft diese Situation auf dieser Tour oder ja, es gibt ja so diese Vorstellung auf so einer Fahrradtour, dieses Ideal geradezu, dass man ja auf so einer Fahrradtour diese Freiheit hat, wenn man irgendwo mal an einem schönen Ort vorbeikommt, dass man dann einfach bleiben kann. Und wir hatten es schon öfter auf dieser Tour, dass wir das dann aber halt nicht konnten, weil wir nicht genug zu essen dabei hatten, weil wir noch hätten einkaufen müssen, weil wir vielleicht auch einfach zeitlich ein bisschen knapp dran waren, aufgrund von Druck wegen Visa oder aufgrund von, na, wir müssen noch in den Süden kommen, bevor es kalt wird oder so. Und hier hatten wir das aber alles nicht. Wir hatten schon eingekauft für 2 Tage und das würden wir auch locker schaffen, wenn wir hier schon quasi mittags spontan bleiben. Und deswegen haben wir jetzt wirklich mal diese Gelegenheit gehabt, zu sagen, hey, hier ist eigentlich echt cool, überraschend, bleiben wir doch einfach hier den Rest des Tages. Und haben das dann gemacht. Und mittlerweile ist jetzt 20 Uhr ungefähr. Die Sonne steht aber immer noch relativ hoch am Himmel, ne? Ist ja hier hoch in der Nordhalbkugel und wir gehen auf den Juni zu. Das heißt, die Sonne geht spät unter, ich glaube erst um 10 Uhr. Und dadurch, dass wir jetzt hier halt natürlich auch am Strand, am Meer sind, geht sie auch wirklich erst um 10 Uhr hinter einem Horizont runter, weil da ist ja kein Berg davor und hinter dem sie schon vorher untergehen würde oder so. Und strahlt uns hier an, jetzt noch den ganzen Abend, 2 Stunden lang. Und ja, also ich muss das vielleicht nochmal ein bisschen genauer hier beschreiben. Es ist ein endloser Sandstrand. In beide Richtungen kann man kilometerweit, 10, 20, 30 Kilometer weit sehen. Und es ist wirklich nur Sandstrand die ganze Zeit. Und direkt hinter dem Sandstrand, der Sandstrand ist so 50 Meter breit unten und dann geht es hoch in die Sanddünen. Und die fangen dann halt auch relativ bald an, ein bisschen mit Gras bewachsen, aber dann vor allem mit Wald, also mit Nadelwald, mit Nadelbäumen bewachsen zu sein. Und gerade oben auf der Kante, bevor es dann runtergeht, 20 Meter oder so, 20, 30 Meter runter zum Strand, da ist halt so ein bisschen so ein Plateau. Und dahinter geht es dann ins Hügelland, in den Wald rein. Aber auf dem Plateau kann man halt perfekt zelten. Es ist wirklich wie gemacht zum Zelten. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass das machen wir jetzt einfach. Und wir sitzen jetzt hier auch auf unseren Campingstühlen, haben gerade schon Abend gegessen, gerade schon gekocht. Wie gesagt, 20 Uhr, auch wenn sich's von der Sonne, vom Sonnenstand anfühlt, weiß ich nicht, wie 16 Uhr. Aber wir sitzen jetzt hier quasi direkt an der Abbruchkante von der Sanddüne oben, können runter auf den Strand schauen, aufs Meer schauen, aus erhöhter Position bis zum Horizont. Unten im Meer interessanterweise, das haben wir jetzt auch die letzten Tage schon immer mal wieder beobachtet, schwimmen Höckerschwäne, also weiße Schwäne. Ich wusste gar nicht, dass die auch so im Salzwasser unterwegs sind, aber war jetzt hier immer wieder Schwäne im Meer. Das trägt natürlich noch mehr zur Idylle bei. Und ja, also wirklich Traum. Also ich muss nicht ja sagen, wir sind natürlich komplett allein. Ab und zu läuft mal unten jemand vorbei und führt seinen Hund spazieren oder so, aber ich gucke da 20, 30 Kilometer den Strand jetzt runter und da ist eigentlich niemand und auch keine Dörfer oder so. Es geht immer direkt vom Meer über den Strand in die Dünen, in den Wald über. Endlos, also ja, gigantisch. Ich soll vielleicht noch dazu sagen, wir haben ja vorhin im Podcast gesagt, dass da beim Kap Kolka und so weiter, da in der Ecke die Dünen direkt am Meer recht streng unter Naturschutz stehen und man da dann entsprechend auch nicht zelten darf. Und tatsächlich ist jetzt hier direkt nördlich von uns auch ein Naturschutzgebiet, Nationalpark oder sowas. Da sind wir vorher an einem Schild mit einer Karte vorbeigefahren, wo auch drauf stand, dass man nicht zelten darf. Aber da sind wir jetzt hier nicht mehr drin. Wir stehen hier außerhalb. Insofern ist der Schutz hier nicht mehr so streng, nehmen wir an. Und außerdem ist hier auch überall Feuerstellen und alles mögliche. Und wir machen ja nicht mal ein Feuer. Insofern werden wir uns jetzt hier einfach mal gleich hinstellen. Und wir machen ja nichts kaputt. Ich denke, das wird schon passen.
Ja, und am nächsten Tag haben wir dann mal wieder ein absolutes Paradebeispiel für ein für Radreisen leider ziemlich typisches Phänomen erlebt. Da fängt dann alles ganz harmlos an. Während der Ruhetag in Ventspils hast du so einen Waldweg auf der Karte entdeckt, der auf einer alten Eisenbahntrasse verläuft. Der führte dann eine ganze Weile mehr oder weniger parallel zur asphaltierten Hauptstraße lang. Auf der Karte sah der Verlauf dieses Weges ganz ideal für uns aus, also perfekt in die richtige Richtung und deswegen eigentlich eine super Möglichkeit, um mal ein bisschen von der Straße runterzukommen und ohne Verkehr idyllisch durch den Wald zu fahren. Aber es war halt nur als Waldweg eingezeichnet und das kann natürlich alles Mögliche bedeuten.
Also haben wir auch im Vorfeld schon die Satellitenbilder geprüft und da war dann der Weg für die ersten 15 Kilometer ungefähr wirklich auch sehr gut zu erkennen. Aber dann die letzten 4 Kilometer, die sahen ziemlich unklar aus. Also das war einfach grün, genauso der Wald nebendran. Da war einfach nicht so ganz klar, ob der Weg da auch noch wirklich weitergeht. Das war aber kein besonders großes Problem, denn man konnte auf dem Satellitenbild auch gut erkennen, dass genau dort, also nach den 15 Kilometern, wo der Weg dann plötzlich nicht mehr klar zu sehen war, ein anderer Weg rechts abging. Das heißt, auch wenn die letzten 4 Kilometer nicht mehr fahrbar sein sollten, dann wäre das trotzdem keine Sackgasse und man kommt auf jeden Fall irgendwie weiter. Und so war es dann auch. Also 15 Kilometer lang sind wir da wunderbar einsam auf der alten Eisenbahnstrecke schnurgerade durch den Wald gefahren. Und genau wie vorhergesehen wurde der gute Waldweg dann nach 15 Kilometern eine grüne, von mittelhohem Gras bewachsene, schmale Schneise durch den Wald. Das wäre schon, soweit wir das da am Anfang quasi einsehen konnten, durchaus noch fahrbar gewesen mit dem Fahrrad. Aber man weiß halt nicht, ob das über die gesamten 4 Kilometer bis zum Ende durch auch so bleibt. Außerdem war es halt auch nicht mehr so gut fahrbar, weil es halt mit Gras bewachsen war. Und deswegen haben wir entschieden, komm, lass lieber auf Nummer sicher gehen und den Weg hier nach rechts abbiegen. Das war dann wieder ein ganz akzeptabler Waldweg, den man da auch dann fahren konnte, den ich ja auch auf dem Satellitenbild schon so gesehen hatte.
Ja, auch dieser Weg hat sich dann nochmal aufgespalten, also sowohl auf unserer Karte als auch in der Realität. Da gab es dann einen Weg eher nach links, der wunderbar auf dem Satellitenbild zu erkennen war, nach deiner Aussage. Und einen Weg eher nach rechts, der nur schlecht auf dem Satellitenbild zu erkennen war, aber dafür ein bisschen kürzer für uns.
Ja, als ich mir das damals in Ventspils angeschaut hatte auf dem Satellitenbild, habe ich mir halt gedacht, naja, wir können ja da mal vor Ort gucken an der Weggabelung, wie dieser kürzere Weg vor Ort so aussieht, den man auf dem Satellitenbild nicht so gut erkennt. Und wenn der dann halt vor Ort scheiße aussieht, dann fährt man halt einfach den anderen. Da hat man ja noch eine sichere Bank, den hat man erkannt auf dem Satellitenbild, also da kommt man auf jeden Fall weiter.
Vor Ort an dieser Weggabelung sah der kürzere Weg dann tatsächlich ganz wunderbar aus. Also haben wir natürlich den genommen. Von da an waren es dann noch so rund 4 Kilometer bis ins nächste Dorf. Nach 1,3 Kilometern wurde der Weg plötzlich ein bisschen schlechter. Also es wuchs dann ab und zu viel Gras auf dem Weg. Also so ähnlich wie bei den letzten 4 Kilometern der Eisenbahntrasse, die wir ja nicht genommen hatten. Aber offensichtlich war dieses Gras links und rechts platt gedrückt, als würden hier schon ab und zu mal Autos fahren. Da konnte man also weiterhin ganz gut mit dem Fahrrad drauf fahren, also sind wir entsprechend auch weitergefahren. Nach einem weiteren Kilometer war damit dann aber auch Schluss. Der Weg war dann noch überwucherter. Die plattgedrückten Stellen hörten dann an so einem Feld, hinter dem auch ein Jägerstand stand, komplett auf. Aber die Schneise im Wald ging noch weiter. Fahren war allerdings jetzt nicht mehr möglich. Du hast aber ausgekundschaftet, dass da ein Trampelpfad quasi weiterging. Und es sah auch zunächst so aus, als würde Schieben ganz gut gehen. Also war die Frage, alles wieder zurück oder halt schnell 1,7 Kilometer schieben? Vielleicht ja auch weniger, wenn der Weg von der anderen Seite aus, vom Dorf aus eben auch in den Wald reingeht und da in der Nähe des Dorfes kann man vielleicht wieder fahren oder so, weil der Weg besser ist. Ein bisschen unüberlegt und vielleicht auch sehr trotzig haben wir dann also gesagt, vorwärts immer, rückwärts nimmer und sind da reingeprescht, haben in diesen Weg reingeschoben. Ja, und je weiter man da geht, desto mehr Mühen man auf sich nimmt, desto länger und mühsamer wird natürlich auch der Weg zurück. Während der Weg also weiter nach vorne immer beschissener wird, wird gleichzeitig auch die Hürde zum Umkehren größer und man will einfach nicht zurück und denkt sich, das muss jetzt besser werden und da muss man jetzt durch. Deswegen geht man halt also trotzdem immer noch weiter. Nach 200 Meter Schieben wachsen dann plötzlich so junge Tannen auf dem Weg. Viele davon sind aber bei so 20 Zentimeter über dem Boden abgeholzt. Zu Fuß kann man da sicherlich ganz gut gehen noch, ohne dass einem die Tannenäste im Weg sind. Aber mit unseren breiten Fahrrädern und den tief hängenden Vorderradtaschen sind eben auch die 20 Zentimeter hohen, fingerdünnen Baumstümpfe richtig beschissen. Also so scheiße, wenn man sein Fahrrad da mal über einen drüber gewuchtet hat, möchte man eigentlich auf keinen Fall mehr umkehren und das Ganze nochmal machen müssen. Aber als es dann zusätzlich auch noch sumpfig wurde und ich irgendwann nur noch komplett aggressiv durch diesen Wald gestampft bin quasi, habe ich dann irgendwann doch einen Nervenzusammenbruch bekommen, so einen kleinen zumindest. Und dann haben wir mal kurz innegehalten und nachgedacht und uns klargemacht, dass es immer noch 1 Kilometer ist bis zu diesem verdammten Dorf. Das heißt, zurück wäre immer noch deutlich weniger schlimm, als da jetzt den Weg weiterlaufen zu müssen, wenn der so beschissen bleibt. Und haben uns dann in einem etwas klareren Kopf dann klar gemacht, dass das alles keinen Zweck mehr hat und wir wieder umkehren müssen.
Also es ging ja auch einfach echt nicht weiter, als es dann sumpfig wurde. Also wir hatten eigentlich keine Wahl mehr, oder? Das war jetzt nicht so, dass uns plötzlich klar wurde, wir haben uns den Kopf klar gemacht und haben uns dann wohl überlegt, entschieden, komm, lass doch lieber umkehren, sondern es ging einfach nicht mehr.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich haben wir uns den Knopf immer noch nicht klar gemacht. Hätten wir schon viel früher mal machen sollen. In dem Moment war es natürlich auch eine ziemliche Horrorvorstellung, den ganzen Scheißweg wieder zurück zu müssen. Aber meistens ist so ein Rückweg dann am Ende gar nicht so schlimm und kürzer, als man sich das beim Umkehren vorgestellt hätte. Insofern ja, wahrscheinlich war es schon keine sonderlich schlaue Entscheidung, als wir nicht mehr weiterfahren konnten, also da vorne beim Jäger stand, einfach in den Weg reinzuschieben, statt umzukehren, als der Weg noch als Trampelpfad ganz gut aussah. Also im Nachhinein natürlich sowieso nicht, aber auch schon zu dem Zeitpunkt nicht. Hätte man sich einfach hinstellen müssen, mal in Ruhe nachdenken, ist es das jetzt wert? So schlimm war der Weg ja nicht, kann man auch mal 2 Kilometer zurückfahren.
Ja, ich meine auf der anderen Seite, wenn dann der Weg halt doch irgendwie plötzlich besser geworden wäre und man irgendwie nach 50 Metern wieder hätte fahren können, dann hätten wir uns schön geärgert, wenn wir das gewusst hätten, wenn wir da umgekehrt wären. Ja, es ist halt immer, zu welchem Zeitpunkt kehrst du um, wenn der Weg kontinuierlich langsam immer schlechter wird, ist natürlich schwierig einzuschätzen, weil jedes Mal wird es dann halt auch weiter, um wieder zurückzufahren. Das ist einfach eine saublöde Situation, die sich, glaube ich, im Prinzip kaum vermeiden lässt. Gehört halt dazu.
Naja, so sind wir also die paar Kilometer auch wieder zurückgefahren und haben dann an dieser Abzweigung den linken, sicheren Weg genommen, der auch dann wunderbar zu fahren war. Letztlich hat uns der ganze Spaß 1 Stunde und 15 Minuten gekostet. Dazu noch einige Schrammen am Bein, einige Nerven vielleicht auch, aber immerhin sind wir nicht im Sumpf versunken.
Am Tag drauf sind wir dann in die Stadt Liepāja eingefahren. Das ist die Stadt, von der aus wir damals 2019 mit der Fähre zurück nach Travemünde gefahren sind. Der erste Stadtteil, durch den wir dann jetzt, wo wir von Norden gekommen sind, durch die Stadt gefahren sind, da sind wir erst durch den Stadtteil Karosta gekommen. Und das war ab 1890 der Hauptstützpunkt der russischen Ostseeflotte. Also die russische Marine an sich, die wurde ja Anfang des 18. Jahrhunderts von Zar Peter dem Großen in St. Petersburg gegründet. Darüber haben wir ja in der letzten Episode ausführlich gesprochen. Damals gehörte das heutige Lettland aber noch nicht zu Russland. Deswegen hat man das eben in St. Petersburg gemacht. Später wurde dann diese Marine eben in 4 Hochseeflotten unterteilt. Eine im Nordpolarmeer, eine im Pazifik in Vladivostok, eine am Schwarzen Meer und eben jetzt eine in der Ostsee. Und 1890 dann wurde also die Ostseeflotte nach Liepāja verlegt, weil der Hafen in Liepāja im Gegensatz zu dem in St. Petersburg ganzjährig eisfrei ist. Und dafür wurde dann eben der Stadtteil Karosta im Norden von Liepāja gebaut. Auch während der Sowjetunion war die Ostseeflotte hier in Liepāja stationiert und wurde dann nach Ende der Sowjetunion nach Kaliningrad verlegt. Das heißt, in St. Petersburg befindet sich nach wie vor das Oberkommando der kompletten russischen Marine. Das hatten wir auch in der letzten Episode so gesagt. Aber der Stützpunkt der Ostseeflotte, der liegt nicht in St. Petersburg, sondern in Kaliningrad. In Karosta jedenfalls kann man heute noch über die Bunkeranlagen an der Küste klettern. Und dann auch so ein bisschen die unterirdischen Gänge auskundschaften, die sich dann ab und zu zum Meer hin öffnen und man dann eben aus dem Bunker, aus dem unterirdischen Bunker quasi raus aufs Meer schauen kann. Also es ist schon mal wieder so ein ganz interessanter und schöner Lost Place, den wir da besucht haben. Vor allem natürlich wegen der sehr schönen Lage am Rande der Dünen und direkt am Meer.
Ja, die Wellen erobern sich da auch nach und nach die Betonbunker wieder zurück und deswegen sieht das alles so dystopisch aus ein bisschen auch. Ja, abgesehen von diesen Bunkern in Karosta sind wir sonst durch Liepāja eigentlich nur durchgefahren und haben dann am Abend auch schon die Grenze zu Litauen erreicht. Wieder ein easy EU-Grenzübergang, sind dann kurz hinter der Grenze in den Wald abgebogen und haben uns dort ein Plätzchen fürs Zelt gesucht. Wenn man die ganzen 9000 Kilometer des Eurovelo 10, also der Ostseeküstenradroute, komplett abfährt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass von allen neuen Anrainerstaaten der Ostsee, durch die man da fährt, Litauen am schönsten ist. Auch wenn das selbst jetzt nur rund 100 Kilometer davon sind. Aber fast entlang der kompletten 100 Kilometer langen Ostseeküste von Litauen haben sie einen wunderschönen asphaltierten Radweg gebaut. Der beginnt dann nur ein paar Kilometer nach unserer Einreise von Lettland, also in der kleinen Ferienstadt Šventoje, und führt dann erstmal so knapp 50 Kilometer lang bis in die Hafenstadt Klaipėda. Ja, das Meer sieht man von dem Weg aus eigentlich nie, also wie vorher auf den Straßen auch nicht. Aber auf jeden Fall ist der Radweg immer top asphaltiert, super zum drauf fahren und führt meistens eben einsam durch dichten Wald. Also besser kann man es ja eigentlich kaum machen. Und der Radweg, der wird auch rege genutzt, nicht nur von so Radreisenden wie uns, sondern auch von den Bewohnern von Klaipeda, die da in ihrer Freizeit daraus ins Grüne radeln oder von irgendwelchen Urlaubern, die in den Ferienorten Schwentoi oder Palanga Urlaub machen und dann eben auch mal ein Fahrrad mieten, um da ganz entspannt durch den Wald zu fahren. Highlight für uns waren aber vielleicht die Ringelnattern, die wir da gesehen haben. Und zwar mehrere, also bestimmt 3 oder 4 Mal lag da plötzlich eine Ringelnatter auf dem Weg und wir mussten echt aufpassen, keine davon zu überfahren. Aber an sich sind es ja schon ganz schöne, dunkelgrau glänzende Schlangen mit so 2 markanten gelben Flecken am Nacken. Also mussten wir erst nochmal nachschauen, was das überhaupt für Schlangen sind, weil ich wusste vorher nicht, dass die Ringelnattern so aussehen oder dass die Schlangen, die so aussehen, Ringelnattern sind.
Generell muss man ja sagen, dass wir in den letzten Wochen seit NABA durchaus einiges an Wildlife beobachten konnten. Also neben den Ringelnattern jetzt haben wir ja auch schon die Höckerschwäne erwähnt in dieser Episode. Aber daneben haben wir auch Stare gesehen und Weißstörche. Wir haben auch 2 oder 3 Mal einen Buntspecht nicht nur hämmern gehört, sondern tatsächlich auch beobachten können. Einmal stand ein Kranich auf einem Feld, relativ nahe eigentlich neben der Straße. Und wir haben auf den einsamen Waldwegen, wenn wir da mal gefahren sind, abseits der Straße auch mehrmals Hirsche aufgescheucht, die wir dann beim Wegrennen aber immer noch recht gut beobachten konnten für ein paar Sekunden. Vermutlich waren es vor allem Rothirsche, also die großen, wenn auch nicht mit Geweih, aber die großen Hirsche, nicht die kleinen Rehe. Auch ein Fuchs ist mal direkt vor uns schnell über die Straße gehuscht. Also ein Braunbär oder ein Elch war leider nicht dabei, obwohl die grundsätzlich da auch leben würden in den Wäldern hier in Estland, teilweise auch Lettland. Und deswegen klingt das vielleicht jetzt nicht übermäßig spannend, was wir hier so gesehen haben. Aber wenn man jetzt mal ausblendet, dass man das halt von klein auf so ein bisschen gewohnt ist, diese Tiere, dann sind es eigentlich schon ganz coole Tiere. Also ich weiß nicht, in Australien, da haben wir über Kängurus, Kakadus, Emus und Papageien geschwärmt. Aber wie gesagt, wenn man jetzt mal versucht, das Ganze ein bisschen objektiv zu betrachten, dann ist ein Rothirsch größer und mächtiger als ein Känguru. Dann ist ein Storch größer und farbenfroher als ein Kakadu. Ein Kranich ist jetzt auch nicht so viel kleiner als ein Emu. Und ein Buntspecht kaum weniger schön als jetzt so ein australischer Pennantsittich oder so, würde ich sagen. Und das war für mich schon so ein bisschen ein Aha-Erlebnis dieser Tour. Davor hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, die europäische Fauna wäre irgendwie eher langweilig und unspektakulär. Aber mittlerweile glaube ich, dass dieses Gefühl schon zum großen Teil einfach aus der Gewohnheit kommt, dass die Tiere deswegen langweilig wirken, weil wir sie gewohnt sind. Aber wenn man es mal wirklich versucht, objektiv zu vergleichen, haben wir auch in Europa durchaus echt eine coole Fauna.
Ja, mir geht es genauso. Und vor allem sieht man die Tiere hier auch des Öfteren. Also vielleicht liegt es jetzt hier im Baltikum, dass da auch viel Wald ist. Wer ist in Deutschland, weiß ich nicht. Aber so viele Schlangen wie in den letzten 2 Tagen habe ich im selben Zeitraum wahrscheinlich vorher nicht gesehen. Auch nicht in Australien. So, damit sind wir jetzt in Klaipeda angekommen. Hier nehmen wir ja die Episode auch auf und die Episode neigt sich dem Ende zu. Wir sagen gleich noch was dazu, wie der Eurovelo hier weitergehen würde und ob wir dem weiter folgen. Aber davor haben wir mal wieder ein FAQ-Teil vorbereitet. Und zwar diesmal zum Thema Menstruation auf Langzeitradreise.
Ja genau, da wollte ich euch mal erklären, was es da für spezifische Probleme gibt und natürlich vor allem auch Tipps geben, wie man damit am besten umgeht. Einfach wie man das auf einer 4-jährigen Radreise gemanagt bekommt, wenn man einmal im Monat seine Tage hat.
Ja, stopp. Meinst du nicht, dass ich das eher machen sollte?
Ach so, meinst du? Na gut, wenn du denkst, du kennst dich da besser aus, bitteschön. Dann mach halt du.
Ja, das ist ein Thema, zu dem man auch mal was sagen könnte, vor allem, weil das Thema ja sogar die ein oder andere von einer großen Radreise abschrecken mag. Aber da kann ich guten Gewissens sagen, das muss es wirklich nicht. Heutzutage gibt es dafür auf jeden Fall genug Lösungen. Also bevor ich dazu komme, welche Lösung ich für mich gefunden habe, macht es vielleicht Sinn, einen Überblick zu geben, wo auf der Welt beziehungsweise in den verschiedenen Teilen der Welt, die wir jetzt auf dieser Tour gesehen haben, wo da welche Darmhygieneprodukte verfügbar sind. Da wird es nämlich kompliziert, also für die Nutzerinnen von den Produkten her wird es relativ simpel, denn in den meisten Regionen, insbesondere im ländlichen Raum, gibt es nur eine Sache, die man mit Sicherheit finden kann, und das sind Binden. Andersrum, in Regionen wie Europa, Australien und Neuseeland, da findet man noch relativ leicht alle vier Produktklassen, auf die ich mich jetzt mal vereinfacht beschränke, also Binden, Tampons, Menstruationstassen und dedizierte Menstruationsunterwäsche. Wenn man jetzt in Europa losfährt, dann wird es so ab der Türkei, sage ich mal, schwieriger deutlich. Und da muss man schon dann in die größeren Städte gehen, um was zu finden, wenn man sich jetzt nicht auf Binden verlassen möchte. Ich habe jetzt persönlich nicht überall drauf geachtet, aber von dem, was ich gesehen habe und was ich von anderen Reisenden weiß, ist, dass Zentralasien also insbesondere schwierig ist, denn zwischen dem Kaspischen Meer und den großen modernen Städten wie Taschkent und Almaty, da gibt es halt viel nichts dazwischen, und das ist doch ein relativ langer Zeitraum, wo man dann halt vorbereitet sein muss. In Südostasien habe ich auch Tampons nur in den großen Supermärkten der Metropolen gesehen, also Bangkok und so weiter. Und sonst kleinere Städte, keine Chance. Und von Menstruationstassen oder sowas ganz zu schweigen natürlich. Jetzt bin ich persönlich nicht so ein Fan von Binden, insbesondere zum Sport oder Radfahren sind sie meiner Meinung nach eher ungeeignet. Ganz zu schweigen von dem ganzen Müll, den man damit produziert. Mit Tampons mögen manche Leute ja ganz gut klarkommen, auch beim Sport. Aber die haben eben auch den entscheidenden Nachteil, dass sie Wegwerfprodukte sind und eben immer wieder nachgekauft werden müssen. Also sowohl aus nachhaltigen als auch aus praktischen Gründen ist daher die Menstruationstasse mein Mittel der Wahl. Und das gilt übrigens jetzt auch ganz unabhängig von der Radreise. Aber praktischerweise gilt das natürlich nur umso mehr hier auf der Reise. Tatsächlich bin ich da auch lange nicht die Einzige. Es gibt zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe. Wir reden ja oft mal über diese Radreise-WhatsApp-Gruppen, die es so gibt. Und es gibt tatsächlich auch eine Women's Travelers Community WhatsApp-Gruppe, wo über Frauen bzw. auch LGBTQ-Themen geredet wird. Und da schwören viele auf jeden Fall ebenfalls auf Menstruationstassen auf ihrer Reise. Also für alle, die das jetzt noch nicht benutzt haben, eine Menstruationstasse ist einfach so ein kleines Gefäß, quasi so ein großer Fingerhut, meist aus medizinischem Silikon, das man sich dann unten eben einsetzen kann, das dann das ganze Blut auffängt, dann leert man es aus, wenn es voll ist, reinigt es und setzt es wieder ein. Die Tassen gibt es in verschiedenen Größen, da ja nicht jedem dieselbe passt, und die fassen dann bis zu 50 Milliliter Blut, also mehrere Tampons Größe normal auf einmal gleich. Damit hat man also so eine kleine Silikontasse, die man einmal kauft und dann eben jahrelang nutzen kann. Damit hat sich erstmal das Problem der Verfügbarkeit auf der Welt gelöst, weil man unterwegs gar nichts nachkaufen muss. Insofern absolut praktisch, man sollte sie halt nur möglichst vor der Reise kaufen. Alles, was man dann unterwegs noch managen muss, ist das Reinigen. Die Tasse darf nicht zu lange drin sein. Offiziell hieß es früher, glaube ich, 10 bis 12 Stunden maximal. Mittlerweile habe ich auch Angaben von 8 Stunden gefunden, aber ich persönlich lasse sie halt einfach über Nacht drin und manchmal halt auch bis zu 10 oder noch mehr Stunden, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Das Problem dabei, also warum man sie rechtzeitig rausnehmen soll, ist einfach, dass sich da Bakterien sonst zu schnell vermehren können. Genau eben wie bei Tampons auch, also Stichwort TSS. Die sogenannte Tamponkrankheit, gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Wichtig zur Prävention davon ist neben dem regelmäßigen Wechseln aber vor allem eben die Hygiene. Nach dem Ausleeren sollte die Tasse vor dem Neueinsetzen mit sauberem Wasser, wahlweise noch Seife, gereinigt werden. Dazu habe ich während meiner Tage jetzt einfach immer zusätzlich zum Trinkwasser noch genug Wasser dafür dabei, wobei ich normalerweise auch nicht trinkbares Wasser dafür verwende, wenn nötig. Also Leitungswasser in Südostasien zum Beispiel ist ja nicht trinkbar, aber benutzen wir sonst ja auch zum Waschen oder Zähneputzen, und das benutze ich dann auch einfach zum Tässchen reinigen. Wer aber 100% sicher sein will, der kann zum Tässchen reinigen natürlich auch einfach Trinkwasser nutzen. Wichtig vor allem auch, vorher die Hände gut zu reinigen. Wenn man draußen unterwegs ist, habe ich dafür einfach immer so ein kleines Handdesinfektionsmittelfläschchen dabei. Damit geht es dann ganz easy. Und ansonsten gibt es dann halt draußen beim Wechseln in der Natur dann eine ganz kleine blutige Sauerei vielleicht, aber mehr auch nicht. Nach der Menstruation bzw. vor der nächsten muss die Tasse dann mindestens 3 Minuten lang ausgekocht werden. Also Seife und Waschen reicht da nicht. Das mag unterwegs jetzt erstmal schwierig erscheinen, aber man hat ja eben um die 3 Wochen Zeit dafür. Ist man da jetzt nur am Campen, geht es schon auch im Campingkocher. Fand ich aber immer ein bisschen blöd, weil die Tasse nicht den sehr heißen Rand oder gar Boden des Topfes berühren sollte, sonst schmilzt die vielleicht oder so. Wer jetzt nie ins Hotel geht, kann sich da sicher auch eine Konstruktion bauen, sodass das einfacher ist. Aber am allereinfachsten ist es, wenn man eine Mikrowelle zur Verfügung hat. Dann einfach in irgendeinen Behälter, der gefüllt ist mit Wasser, reintun und in der Mikrowelle halt 4 Minuten ungefähr auskochen. Also die Minute drauf, bis es anfängt zu kochen quasi. Aber ja, so eine Mikrowelle hat man natürlich nur mal bei Warm Showers Hosts oder je nach Reiseland im Hostel oder in einem Apartment. Muss einem dann da auch nicht wirklich peinlich sein, übrigens das in der Gemeinschaftsküche zu machen. Zumal auch die meisten Leute da wahrscheinlich eh nicht wissen, was das ist, was man da so auskocht. Was auch ganz gut geht und ich tatsächlich meistens benutzt habe, ist einfach ein Wasserkocher. Denn die gibt es häufig mal von der Türkei bis Zentralasien, China, Südostasien, einfach in einem normalen, sehr günstigen Zimmer, wo wir sowieso einmal im Monat mindestens hingegangen sind. Dann kann man einfach direkt die Tasse privat bei sich im Zimmer da 3 Minuten lang auskochen. Muss halt nur immer diese automatische Stoppfunktion vom Wasserkocher wieder zurücksetzen quasi, dass der da auch weiter kocht. Und wer jetzt denkt, die kocht ihre blutige Tasse da aus, wie andere ihr Teewasser kochen. Die Tasse hat man ja vorher schon grob mit Seife gereinigt, sodass da kein physischer Dreck mehr dran ist. Und das 3-minütige Kochen dann im Wasserkocher sorgt ja gerade dafür, dass da wirklich keine Bakterien oder irgendwas mehr überlebt. Also kann man eigentlich kaum was Hygienischeres machen. Also ja, wir sind eben, wie gesagt, mindestens einmal im Monat irgendwo gewesen, wo es eine Mikrowelle oder einen Wasserkocher gab. Und ich glaube, es gab nur einmal oder so in Australien die Situation, wo ich wirklich die Tasse mal mit dem Campingkocher auskochen musste. Also da ergeben sich schon Gelegenheiten. Das mit der Reinigung bzw. Desinfektion der Tasse ist also unterwegs eigentlich nie ein Problem gewesen. Was natürlich wie auch bei Tampons immer mal passieren kann, ist, dass doch Blut daneben geht. Gerade für nachts habe ich dann noch 2 Menstruationsunterhosen dabei. Die haben einfach so eine Schicht saugfähiges Material mehr, können aber einfach danach mit Wasser ausgewaschen und danach dann in die Waschmaschine gesteckt werden. Also auch für alle, die Menstruationstassen jetzt nicht mögen, wäre das vielleicht eine Alternative zu binden, wenn man denn genug von diesen Menstruationsunterhosen dabei hat zum Wechseln nehmen. Meine sind übrigens von dem deutschen Startup Pinke Welle. Gerade bei Menstruationstassen und Unterhosen würde ich eher solche Startups unterstützen, die komplett auf nachhaltige Menstruationsprodukte setzen, statt jetzt Firmen wie OB oder so, die neuen trendigen Produkte jetzt auch aufgenommen haben in ihr Sortiment, nur damit sie nicht untergehen, sobald ihr Tampon- und Bindenmonopol mal bröckelt. Übrigens, bezüglich des Waschens, also jetzt nicht von der Tasse oder der Menstruationsunterhose etc., sondern sich selbst, auch wenn man mal jetzt nicht an eine vollwertige Dusche kommt, gerade in Südostasien gibt es ja bei den Toiletten überall diese Wasserschläuche, also quasi Po-Duschen. Die eignen sich auch super zum Waschen und da kann man dann direkt in der Kabine auch das Tässchen zum Beispiel ausspülen, ohne nochmal raus aus der Kabine zum allgemeinen Waschbecken zum Ausspülen und dann nochmal zurück in die Kabine zum Einsetzen zu müssen. Das ist dann auf jeden Fall ganz praktisch. Es gibt auch fürs Camping übrigens Po-Duschen zu kaufen oder kann man sich auch selbst machen, wenn man ein bisschen basteln kann. Haben wir tatsächlich noch nicht. Also das ist ja gerade auch nicht nur wegen der Sauberkeit während der Tage, sondern auch zum Zweck des Bidets eigentlich super praktisch auf so einer Reise. Und deswegen vor der nächsten Reise würde ich mir das auf jeden Fall mal überlegen, so eine Po-Dusche zuzulegen. Aber zurück zur Menstruation, also mit so einer Menstruationstasse und Wasser braucht einem die Periode hygienisch erstmal keine Angst mehr vor der Radreise zu machen, auch wenn man nicht ins Hotel geht. Jetzt ist die Frage für manche vielleicht noch, wie das mit Schmerzen oder der Fitness ist und wie das dann die Reise beeinträchtigt. Naja, das ist erstmal natürlich eine sehr, sehr subjektive Frage, für die aber jeder auch eine Lösung finden kann, denke ich. Also ich habe tatsächlich immer an 1 bis 2 Tagen mittlere bis starke Kopf- und oder auch Bauchschmerzen. Und meistens hat es auch leider nicht so gepasst, dass wir gerade an den Tagen Ruhetage machen können, auch wenn ich das gern gehabt hätte. Denn ja, man weiß ja leider nie so ganz genau, wann die genau beginnen. Und dann kann man aus Zeitgründen vielleicht nicht einfach Ruhetage machen, muss weiterfahren. Oder man ist da halt einfach mitten in der Pampa und hat jetzt nicht tagelang Essen und Wasser dabei und kann deswegen jetzt nicht einfach ewig Pause machen. Dann hilft halt auch mal eine Ibuprofen einfach und sonst einfach etwas entspannter machen an diesen Tagen. Aber gegebenenfalls kann man das natürlich auch besser planen, wenn man beeinträchtigendere Schmerzen hat und seinen Zyklus ein bisschen genauer beobachtet. Allgemein hilft es auch ungemein gut, seinen Zyklus zu beobachten, auch um zu erkennen, wann man besonders aktive und wann er passive Tage hat. Also ich habe manchmal Tage, da bin ich super fit und fahre ja fast schon Tizian davon. Und dann gibt es andere Tage, da bin ich irgendwie immer total träge und habe eigentlich gar keine Lust, überhaupt irgendwie zu fahren oder mich zu bewegen. Und diese Tage sind auch immer ungefähr zum gleichen Zeitpunkt in meinem Zyklus. Das zu erkennen, sich zu merken und dann vorher entsprechend zu planen, das kann sicherlich ungemein hilfreich sein, nicht nur beim Radfahren. Aber ich muss zugeben, dass ich es noch nicht so gut umsetzen konnte, das richtig zu nutzen, leider. Noch was? Also einige Frauen in dieser Women's Travelers Community meinten übrigens auch, ihre Tage hätten komplett aufgehört, nachdem sie einige Zeit auf Radreise waren. Einfach weil die Anstrengung den Körper dann dazu bringt, den Zyklus zeitweilig einzustellen. Also quasi denkt sich der Körper dann, ja jetzt ist wohl keine Zeit fürs Kinderkriegen und lässt es mit dem ganzen Eisprunggedöns dann erstmal komplett sein. Super praktisch eigentlich, leider ist es aber nicht bei jedem so und manche, wie auch ich, müssen sich weiterhin damit rumschlagen. Bei manchen anderen ist sie wohl einfach nur kürzer geworden oder hat sich sonst irgendwie verändert. Also Fazit ist auf jeden Fall, Menstruationsgeschichten müssen einen nicht von irgendeiner Reise oder sportlichen Herausforderung abhalten. Ich hatte ja die Women's Traveler Community erwähnt. Und Menstruationsprobleme sind da auch eher ein selteneres Thema. Problematische Themen sind viel öfter Harassment, also Belästigung auf der Reise. Und da muss gerade von den Männern auf dieser Welt und in der Erziehung derer leider noch sehr, sehr viel gelernt und getan, beziehungsweise nicht mehr getan werden, damit man da als Frau auf so einer Reise nicht so viel mehr zu kämpfen hat wie als Mann. Insbesondere, aber nicht nur bei Alleinreisenden. Aber auch dafür haben die alleinreisenden Frauen Lösungen gefunden. Und ja, wer sich da genauer drüber informiert, darf sich auch gerne bei uns melden. Ich kann gerne den Link zu dieser Gruppe auch noch weiterleiten, wenn ich da noch drin bin, sobald mich die Fragen erreichen. Aber insgesamt ist das auch ein anderes Thema, wo man noch sehr, sehr viel, sehr, sehr tiefer drin einsteigen kann. Und für diesen FAQ-Teil hier sind wir jetzt erstmal am Ende.
Okay, muss ich zugeben, besser hätte ich es auch nicht erklären können. Wir nehmen diese Episode ja jetzt, wie gesagt, gerade in der Stadt Klaipeda auf. Klaipeda liegt am nördlichen Ende des Kurischen Haffs. Ein Haff ist im Prinzip eine Lagune, also ein Gewässer, das durch Sandablagerung vollständig oder weitgehend von einem Meer abgetrennt ist. Und spezifisch die Lagunen an der Ostsee, die bezeichnet man eben auch als Haffe. Die Sandablagerungen, die die Haffe von der Ostsee trennen, die nennt man allgemein Nehrungen. Und im Fall des Kurischen Haffs, also hier in Klaipeda, heißt die zugehörige Nehrung entsprechend Kurische Nehrung. Einmal quer von Ost nach West durch das Kurische Haff und dann auch durch die Kurische Nehrung hindurch verläuft die Grenze zwischen Litauen und Kaliningrad. Das heißt, ein großer Teil des Haffs und der Nehrung gehören zu Russland. Der Ostseeküstenradweg, das heißt der Eurovelo 10, der führt ab Klaipeda über die Kurische Nehrung wieder auf wunderschönen Radwegen weiter nach Süden und dann auch durch Kaliningrad durch bis nach Polen. Das heißt, die Eurovelo-Radrouten, die verlaufen durchaus nicht nur durch EU-Staaten. Der Donauradweg zum Beispiel, der ja zum Eurovelo 6 gehört, der verläuft ja auch in dem Fall mitten durch Serbien durch. Und Serbien gehört ja auch nicht zur EU. Und so läuft halt auch der Eurovelo 10 durch Kaliningrad und damit durch Russland. Allerdings ist aktuell nicht nur der Grenzübergang zwischen Litauen und Russland auf der Kurischen Nehrung geschlossen, sondern wir hatten auch eh nicht vor, Russland noch ein weiteres Mal Geld für ein Visum in den Rachen zu werfen. Und deswegen werden wir von Klaipeda aus nicht dem Eurovelo 10 auf die Kurische Nehrung folgen, sondern die Ostsee erstmal verlassen und einmal im Hinterland um Kaliningrad drumherum fahren. Trotzdem werden wir Russland höchstwahrscheinlich nochmal wieder zu Gesicht bekommen, zumindest aus der Ferne. Aber davon berichten wir dann in der nächsten Episode.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.